Die Menschen sind aber heute sehr, sehr ungeduldig. Wir sagen, okay, guck mal, jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht, Black Lives Matter war da, warum hat sich nichts geändert? Weil es einfach lange, lange dauert. Weil wir halt nicht einfach erst aufzeigen und sagen, so ist das, sondern wir müssen es als Gesellschaft anerkennen. Und natürlich war in der Frauenrechtsbewegung zum Beispiel, 50% der Menschheit sind Frauen. Und sogar da, überleg mal, wie viel wir noch arbeiten müssen, damit da das Verständnis, also überleg mal, was Gendern mit Leuten macht. Warum werden die alle so aggressiv? Ich will jetzt nicht provokant sein, aber meinst du, es macht mir Spaß, mir persönlich meine Sprache umzustellen? Nein, macht's nicht, aber ich glaube, es ist wichtig.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Jemand, der diese Erfahrung mit mir teilt, ist der Schauspieler, Musiker und neuerdings auch Talkshow-Moderator Daniel Donskoy. Wenn man sich den ein bisschen näher anguckt, kommt einem direkt erstmal die Frage, wie kann das eigentlich sein? In Deutschland werden Prominente ja gerne in Schubladen gesteckt. Sie sind dann das Popsternchen, der Influencer, die Aktivistin. Daniel hingegen hat sich erarbeitet, ganz viele Dinge gleichzeitig zu sein. Er spielt den Gerichtsmediziner im Hannoveraner Tatort, also dem deutschen Kultkrimi schlechthin, und gleichzeitig den Geliebten von Prinzessin Diana in der international gefeierten Netflix-Serie The Crown. Er macht englischsprachige Popmusik und deutschen Rap, er spielt einen kriminellen Pfarrer auf RTL und moderiert eine jüdische Talkshow im WDR. Holla! Vielleicht kann Daniel aber auch gar nicht anders, denn dieses viel auf einmal sein ist er von klein auf gewohnt. Als Kind russischer und ukrainischer Eltern kam er 1990 als Baby nach Deutschland, wuchs zum Teil in Berlin, zum Teil in Israel auf und war, wo immer er eigentlich gerade zu Hause sein sollte, für die anderen irgendwie fremd. Wir haben darüber gesprochen, wie ihn das bis heute prägt und welche Vorurteile ihm begegnen, wenn Leute erfahren, dass er jüdisch ist. Es ging um den Hipster-Faktor von Hummus, Daniels Vorliebe für Bösewicht-Rollen im Film und warum er von einem Dreier mit Rihanna träumt. Ziemlich bald kamen wir auch auf das Thema Antisemitismus in Deutschland zu sprechen. Der wird Daniels Beobachtung nach nämlich wieder schlimmer. Ich wollte wissen, was er sich in dieser Hinsicht von uns als Gesellschaft, aber auch von der Politik wünscht. Und gerade dieser Tage kommt bei dem Thema auch irgendwie immer der Nahostkonflikt ins Spiel. Und die Frage, wo man eigentlich anfangen kann, um diesen Konflikt endlich zu verstehen. Daniel ist davon auch ganz persönlich betroffen, denn seine Familie lebt zum Teil noch in Israel. Seine Schwester beginnt da bald ihren Militärdienst. Trotzdem empfand ich ihn im Gespräch alles andere als einseitig. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Daniel Donskoy. Daniel, wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade aus meiner Berliner Interimswohnung in Berlin-Mitte.
Was ist denn die Interimswohnung?
Das ist so eine Wohnung, wo ich immer rein kann, das ist eine Wohnung von einer Freundin.
Okay, das heißt, du bist gar nicht richtig fest in Berlin, sondern irgendwie zwischen den
Ich bin schon sehr lange nicht mehr fest irgendwo, weil es einfach irgendwie nicht, geht nicht so. Also ich krieg's persönlich nicht hin, einfach aus ganz psychologischer Art und Weise, aber auf der anderen Seite auch nicht als, also funktioniert nicht, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwo drehe und quasi, ja.
Und weil ich habe mich heute, als ich selber vom Kleiderschrank stand, gefragt, wie lange du da morgens immer davor stehst.
Gar nicht so lange, ich habe gar nicht so viele Sachen, deswegen ist es richtig geil. Ja, das macht richtig Spaß. Das ist eigentlich ganz geil. Also das, was sauber ist, wird angezogen.
Weil wenn man so deine Musikvideos schaut oder deine Show, dann ist der erste Eindruck zumindest bei mir gewesen, okay, das ist ein sehr stylischer, sehr selbstbewusster, sehr präsenter Mensch. Liege ich damit richtig? Und falls ja, woher kommt das?
Ja, also selbstbewusst bin ich, es ist so eine gute Kombination aus absoluter Selbstüberschätzung und absolutem Selbsthass. Aber es pendelt sich aus in der Mitte. Es ist so ein bisschen, wenn man optimistisch und misanthropisch ist, dann hast du sagen, du hast die Menschen, aber du glaubst, sie werden besser. Genau.
Super, Eva. Direkt mal so eine richtig oberflächliche Einstiegsfrage. Aber es interessiert mich halt wirklich, weil ich Daniels Style nämlich total mag. Gerade hat er so ein schickes, frisch gebügeltes Streifenhemd an, das aussieht, als hätte er es bei meinem Papa aus dem Schrank gezogen. Aber mein Papa würde sowas halt nie offen über einem Feinripp-Unterhemd tragen, zu Bauchtasche und Badeschlappen. Und dann auch noch kombiniert mit jeder Menge Silberschmuck. Ohrringe, Halskette, Armband und so silberne Ringe an den Fingern, mit denen Daniel beim Reden übrigens viel gestikuliert. Und war das immer schon so? Also ich finde gerade so Männer mit einem starken Körperbewusstsein, da habe ich mich bei dir jetzt gefragt, kommt das, weil du eine Tanz- und Schauspielausbildung hast, dass man das da aufbaut oder war das immer schon da oder sagen einem irgendwann genug Leute, ey, du siehst so gut aus, mach dir keinen Kopf?
Nö, ich war halt früher eher pummelig und hatte eine Brille und eine Zahnlücke und war immer wieder der Einwanderer halt in irgendwelchen Ländern und das war schwierig. Ich habe mich, glaube ich, die ersten 18 Jahre meines Lebens mehr mit dem befasst, was die Außenwelt von einem hält, als was man selber von einem hält. Durch das ganze Umziehen und sowas. Und es war auf der einen Seite kacke, weil man sich erst irgendwie später mit sich selbst beschäftigt und versteht, was man will und sich selber kennenlernt. Und auf der anderen Seite hat man sich dann irgendwann so krass mit der Außenwelt beschäftigt und merkt, was wie sie tickt, mit all ihren negativen, aber auch positiven Sachen. Und ich habe irgendwann mit 16 wurde ich auf der Straße gescoutet zum Modeln. Weil ich bin in dem Jahr krass gewachsen und ich habe Sport gemacht und so. Und dann habe ich gemerkt, wie ekelhaft unsere Gesellschaft ist, weil die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, nachdem ich gewachsen bin und in Anführungszeichen dann in Anbetracht von vielen Menschen irgendwie dann ein positives Aussehen hatte, die sich angefangen habe, anders mit mir zu beschäftigen. Und es hat mich auf der einen Seite hat es mich sehr, sehr traurig gemacht, auf der anderen Seite habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt das mitnehmen, das benutzen für mich. Und dann natürlich die Schauspielausbildung hilft einem und Ballett hilft einem und so. Ja.
Hast du so ein Beispiel, an dem man so greifbar machen kann, was sich da verändert hat?
Ja, plötzlich bist du cool. Also plötzlich bist du halt das coole Kid. So. Ich weiß
einfach,
nicht,
weil du anders aussiehst.
Ja, du siehst anders aus, du modelst, irgendjemand schreibt dem ein Attribut zu, was irgendwas, als ob das irgendwas wäre, wofür man was kann. Dem ist nicht so. Ich saß auf einem Reggae-Festival total stoned und mich hat irgendeine Frau angefragt, ob ich Bock habe, eine Werbung zu machen. So hat das angefangen irgendwie. Und ich saß dann. Und dann weiß ich noch, da kam ich in die Schule und hatte ich irgendwie so ein Cover. Und dann waren so, wow, mein Gott, Daniel, das ist alles so cool. Ich habe die Leute angeguckt, ich war so, Alter, du hast mich vor einem Monat nicht mit deinem Arsch angeguckt. Ja, und heute ist es so, klar, im öffentlichen Leben arbeitend wird auf dich die ganze Zeit projiziert und ich biete, glaube ich, genug Angriffsfläche mit dem, was ich mache und sage und da bin ich tatsächlich, muss ich sagen, finde ich, das ist ein Privileg, ich bin ein weißer, großer Mann, ich bin mir meines Privileges bewusst, aber es gibt mir auch Sicherheit.
Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, dass du wegen der vielen Umzüge irgendwie immer dazugehören wolltest oder dich so uncool gefühlt hast. Ich hätte gedacht, dass einen das eher unabhängiger macht, dass man denkt, okay, hier bin ich doch jetzt auch wieder nur für 2 Jahre oder so. Oder vielleicht musst du einmal kurz erzählen, wie es zu diesen ganzen Umzügen kam.
Naja, als Kind hast du das nicht. Heute in der Retrospektive, ja, auf jeden Fall hat mir das geholfen. Aber irgendwie, ich war, glaube ich, in 12 Jahren Schule, war ich auf 9 Schulen. Also in Berlin hat es angefangen, so erstmal in Marzahn, dann waren wir irgendwann in Wilmersdorf, dann waren wir in Zehlendorf, dann waren wir in Israel ein Jahr, dann sind wir wieder zurück nach Deutschland gezogen, dann war ich wieder auf einer neuen Schule, dann sind wir wieder zurück nach Israel, also hin und her. Und das Ding ist, erster Tag Schule, du kommst halt in so eine Klasse und da sind halt 30 Kinder und Kinder sind jetzt nicht die nettesten Wesen auf Gottes Erdboden so. Vor allem, wenn du auch noch mit den Umzügen ins Ausland, wenn du auch noch die Sprache nicht sprichst und so. Und am Anfang fühlst du dich halt, also ich kann mich noch erinnern, ich war eigentlich selbstbewusst als Kind, aber dennoch macht dich das fertig, dass du nicht kommunizieren kannst und du kannst nicht alles sagen, was du willst und du kannst nicht, du kannst zum Beispiel deinen Humor nicht benutzen. So, Humor ist mir was ganz Wichtiges. Mhm. So, es ist mir wichtig.
Stimmt, das ist mit das Schwierigste in einer fremden Sprache,
ja,
ne?
Voll.
Ja.
Und du musst erstmal die Kultur checken, damit du die Sprache verstehst, damit du dann vielleicht mal ein zynisches Kommentar oder einen zynischen Kommentar von der Seite reinschicken kannst.
Also was wir teilen ist, ich habe auch in Israel gelebt und dort einen ganz anderen Humor erlebt als hier in Deutschland.
Voll.
Das heißt, selbst wenn du dann deinen deutschen oder in deinem Fall vielleicht auch den russisch-ukrainischen Humor anwendest, kommt der vielleicht gar nicht so gut an, an dem neuen Ort, an dem du lebst. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann schwierig war.
Voll. Und dazu halt auch noch natürlich meine Identität hier in Deutschland, als ich komme aus Berlin, war ja trotzdem noch gepaart mit, wir sind Migranten.
Mhm.
Das heißt, weil zu Hause wurde ja nie Deutsch gesprochen oder sowas. Das heißt, es war von vornherein klar, da gibt es multiple verschiedene Identitäten, die man miteinander vereinen muss. Und wenn du aber in die Schule kommst, dann bist du halt, das kennst du ja von Kindern. Das ist Daniel, der, oder Eva, die. So, und dann war ich halt mal irgendwie Harry Potter oder halt so der Deutsche in Israel, auch sehr, fand ich sehr skurril.
Ja.
Und das macht schon was mit einem, weil ich habe auch tatsächlich, wenn ich mir jetzt überlege, nicht hundertprozentig viele Erinnerungen, so bis 18. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ich will jetzt endlich erwachsen sein, ich will jetzt endlich,
krass,
das, was du gesagt hast, selbstbestimmt sein, endlich selber entscheiden, wo ich wohne, damit nicht mehr meine Eltern für mich entscheiden, nach Sommerferien ziehen wir dahin, machen wir das. Keinen Bock mehr gehabt, dass die Gesellschaft für mich entscheidet, ob ich jetzt dazugehöre oder nicht, sondern ich will mich an den Ort begeben, wo ich mich entscheide, dazuzugehören, Punkt.
Mhm.
Deswegen hat das natürlich mir Stärke gegeben, dieses ganze Anpassen die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite habe ich auch oft gesagt, so Mann, ey, ich hätte so gerne diesen einen Ort gehabt, wo ich aufgewachsen wäre. So meine Kindheitsfreunde, meine eine Clique. So.
Hast du ja scheinbar auch immer noch nicht gefunden, wenn du eben sagst, eigentlich lebst du immer noch in Interimswohnungen und aus dem.
Ja, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, jetzt mag ich es. Also ich habe diese in Anführungszeichen Schwäche, die ich von mir selber attributiert hatte als Schwäche, habe ich mir jetzt als Stärke ausgelegt. Und heute kann ich das genauso machen, wie du sagst. Ich bin frei, ich bin independent, ich kann entscheiden, wo ich hin will. Und heute ist es geil, auch für den Beruf. Mhm. Weil ich kann entscheiden, ja, ich habe Bock jetzt irgendwie Musik zu machen und ich ziehe nach Schweden und oder God knows where. So.
Ja, ja. Oh, das klingt richtig gut. Ich habe auch von dir gelesen, dass du irgendwo gesagt hast, du hattest schon so diese klischee-russische Erziehung im Sinne von die großen Russen lesen, Klavierunterricht, Schach spielen und so.
Ja, voll.
Wie hat dich das geprägt?
Ja gut, also klar, auch da wolltest du eher halt im Park kiffen als mit Oma Klavier spielen, aber heute bin ich super dankbar dafür, weil ich hätte, glaube ich, meine eigene Identität auch weniger verstehen können. Weil ich wusste, meine Familie kommt aus der Sowjetunion, aus einem Land, was ich nie sehen werde, weil es das nicht gibt mehr. Es gibt das moderne Russland oder die moderne Ukraine, aber es hat kaum mit dem was zu tun, woher meine Familie stammt. Das heißt, ich habe zu Hause was gelebt, was die konserviert haben in der Nostalgie und dafür bin ich sehr dankbar. Ich war gestern wurde mein Opa 89 und da war ich da und wir saßen mit der ganzen Familie und ist auch manchmal schwierig, weil wir sehr unterschiedlich alle sind und gibt es auch manche sehr konservative Stimmen. Und wir haben da gesessen, irgendwie Wodka aus so kleinen Gläschen getrunken und georgisches Essen gefuttert. Und dann denke ich immer wieder so, wie krass, wie schön, dass das auch da ist, dass ich das haben darf, dass ich das sozusagen erleben durfte, weil mir hat das nur geholfen, meinen Background zu verstehen. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn du weißt, du hast einen Background, einen kulturellen, und du hast das Gefühl, du musst dich mit dem auseinandersetzen, hast aber niemanden, mit dem du das kannst.
Kein Zugang so.
Ja, ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, die nach Deutschland überhaupt kommen. Also sobald eine Familie sich versucht zu assimilieren, wird ganz oft vergessen, wo man herkommt. Oder es wird den Kindern auch gar nicht weitergegeben. Zum Beispiel, mein Vater war anders als meine Mom. Mein Vater war so, lern Deutsch, 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 sei Deutsch, du musst dich anpassen. Und meine Mom war eher so, du musst doch auf deine Kultur achten.
Wie würdest du das heute machen, wenn du Kinder bekommen würdest? Weil in dir stecken ja jetzt ganz schön viele Kulturen drin.
Boah, ich habe so keine Ahnung. Wirklich, es wäre sehr, sehr schwierig, weil meine Eltern leben ja beide auch nicht mehr hier. Das heißt, die Großeltern würden in der Schweiz und in Israel leben. Die Urgroßeltern noch in Berlin und sonst meine Geschwister leben auch irgendwie verteilt in den Staaten überall. Keine Ahnung. Ich würde versuchen, auf der einen Seite, glaube ich, dieses Weltbürgertum irgendwie mitzugeben. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich, ich habe auch drunter gelitten. Als Kind. Das heißt, fragst mich was, habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht, weiß ich nicht.
Ja, aber irgendwie dieses Wurzeln oder ne, also einen festen Ankerort zu haben, kann ich mir auch vorstellen, dass das.
Ja, halt ein Haus, zumindest was, weil ich weiß auch noch, zum Beispiel, wenn ich nach Israel fahre, was ich endlich in 2 Wochen dann wieder tun kann, das Haus, in dem ich lange gewohnt habe, ist das Haus, das ist aber nicht mein Zuhause, ist das Zuhause meiner Mama und mein Zimmer ist auch nicht mehr da, weil es ist das Gästezimmer.
Klassiker.
Shame on you, Mutter, shame on you. Aber, ja, trotzdem ist es irgendwie zu Hause. Ich sage auch, ich fahre nach Hause nach Israel, weil es das Zuhause meiner Mama ist. Mhm. Oder ich fahre nach Hause zu meinem Dad. Also so, das sind so verschiedene Zuhauses. Zuhausen.
Ja.
Zuhause?
Als ich studiert habe, haben wir immer, dann gab es ja Zuhause in der Stadt, wo du studiert hast, ne, deine Straße. Und wenn wir zu unseren Eltern gefahren sind, hieß es immer, ich fahre nach Hause, nach Hause. Also es war immer dieses doppelte Zuhause, zu Hause. Und jeder wusste sofort, was gemeint ist.
Voll.
Aber das stimmt, es kann einfach mehrere geben, die so funktionieren. Du, wir rauschen mal in die Entweder-Oder-Fragen rein. Das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich Mama oder Papa-Kind?
Mama.
Oh, das kam sehr eindeutig.
Ja.
Habt ihr heute schon telefoniert?
Nein.
Aber macht ihr jeden Tag, kann das sein?
Ich muss.
Es gibt die Ansage.
Nicht nur eine kleine. Ja, also wenn ich mich innerhalb von 24 Stunden nicht gemeldet habe, bin ich wahrscheinlich tot. Dementsprechend.
Okay, dann schick die.
Das macht immer richtig Spaß beim Backpacken so irgendwo am Arsch der Heide, wo du dann so, ich brauche Empfang, sonst stirbt meine Mutter gleich.
Aber stark, dass es dann so durchzieht.
Ja.
Mac Miller oder Macklemore?
Mac Miller, aber sowas von Mac Miller. Oh, Mac Miller ist einer meiner absoluten Favorites. Also Swimming in Circles ist einfach, Blue World ist so einer meiner absoluten Lieblings-Tracks. Es gibt einfach, Mac Miller ist einfach, das ist wirklich jemand, der, oh, wenn du das hörst, wie viel Leid und wie viel Schmerz in diesen Texten steckt und wie er diese Welt aber so geil analysiert, mit so einer Traurigkeit und trotzdem absolute Leichtigkeit und du hast Bock mitzusingen und irgendwie bewegt dich die Musik. Ja, ich finde den Typen, oh, ich hätte ihn so gerne noch live gesehen, es ist so, so schade, dass der nicht mehr da ist. Yeah, well listen, man, world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady.
Musik machen auf Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Warum nicht eine andere? Du kannst so viele Sprachen, warum keine andere?
Auf Deutsch macht Spaß, aber es ist einfach nicht meine leitende Sprache, auf der ich Emotionen so, finde ich, ausdrücken kann für mich. Also textlich, wenn ich spreche, auf jeden Fall, aber ich musste mich auch dran gewöhnen. Ich war hier halt auch echt nicht so lange in der Schule. Mhm. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin inferior anderen Künstlern gegenüber, weil ich einfach nicht so, es wird besser. Also auch mit Freitag-Nacht-Schuss hat es mir sehr geholfen, die Texte alle zu schreiben und nochmal so richtig rein in die Rhetorik auf Deutsch. Aber das Ding ist, wenn du einen englischen Satz anfängst, musst du dich nie entscheiden, wo der endet. Und im Deutschen, allein aufgrund der grammatikalischen Voraussetzungen, musst du genau wissen.
Ja, sag mal ein Beispiel.
Heute Morgen bin ich aufgestanden und bin da hingegangen. Das heißt, du musst also einfach die...
Du musst vorher schon wissen, wo er endet, meinst du?
Genau.
Ja.
Also du fängst nicht einfach einen Satz an und der, also du brauchst ja Substantiv, Prädikat, du brauchst ja die ganzen Bausteine. Und im Englischen kannst du so, got up this morning and, well, to be honest, I actually, und dann kannst du den Satz ganz woanders reintun. Ja. Und es ist im Schreiben, finde ich, im Kreativprozess, ist es so einfach, dann auf Englisch.
Das ist mir noch nie aufgefallen, aber klar, du musst immer hintenrum so den Sack zumachen. Mhm. Okay, ja, anstrengend. Unorthodox oder Hatufim?
Chatufim.
Ja?
Ja.
Ich habe es auch gelernt damals, oder geguckt, um Hebräisch zu lernen. Man muss dazu sagen, das ist das israelische Original von Homeland, von
richtig
dieser super
heftig.
Erfolgreichen US-Serie. Und genau, ich fand es auch, ehrlich, eigentlich auch nochmal besser, weil es halt viel differenzierter ist. Also es ist super, um rauszufinden, wie tickt eigentlich diese israelische Gesellschaft.
Voll, also da kann ich auch nur empfehlen, Fauda.
Ja,
Fauda ist auch so krass, weil da siehst du einfach, alles, was wir glauben zu wissen über diesen Konflikt oder über mit unserer westlichen Brille auf den Konflikt rauftunt, merkst du so krass, ey, da ist hintenrum, jeder schiebt sich irgendwas zu und ey, will man, am besten will man gar nicht wissen, was da, wessen Interessen da wie gepflegt werden.
Ja, okay, aber direkt zwei wichtige Fernsehtipps für die Leute, die uns zuhören. Verlassen oder verlassen werden?
Ja, verlassen.
Wie du grinst. Bist du gut im Schlussmachen?
Guck mal, Schlussmachen kann ja viele Sachen bedeuten. Ja, einfach nur aufgrund dessen, dass ich einfach so viel unterwegs bin, glaube ich, habe ich einfach gelernt, da nicht irgendwie mittlerweile mehr zu sehr der Vergangenheit hinterher zu trauern, sondern einfach zu gucken, man trifft so viele Menschen in seinem Leben. Und wenn es sein soll und wenn diese Menschen einem irgendwie ans, es kann sie nicht erklären, es ist nicht, weil man sich gleich fühlt oder weil man gleich ist oder weil man so gegensätzlich ist, sondern einfach nur, es gibt so Menschen, mit denen macht es einfach Klick und dann kannst du dich auch 40 Jahre später, also ich bin noch keine 40, das weiß ich nicht, aber 10 Jahre später wieder treffen und es ist genau so, als hätte man sich nie nicht gesehen und auch damit bin ich halt aufgewachsen, mit diesem Verlassen von ganz vielen Menschen, deswegen bin ich da, glaube ich, besser drin, als verlassen zu werden.
Bisschen kühler vielleicht auch?
Ja, das bringt, ich habe da zwei Welten in mir, so die Welt meiner Mom, sehr emotional, sehr warm. Und dann die Welt meines Dads, der pragmatisch ist, auch in seiner Arbeit leicht autistisch ist, bin ich auch. So, ich bin voll in meiner eigenen Welt irgendwie.
Tunnel so.
Genau. Ja.
Eine Entweder-Oder-Frage hast du mir, glaube ich, ohne es zu merken, mitgegeben in unserem Fragebogen. Da stand nämlich eine drin, da habe ich gedacht, geil, die stelle ich dir jetzt einfach zurück.
Okay.
Und zwar, warte. Wenn jeder Tag, der vergeht, nicht mehr wiederkommt, was macht man? Zielorientiert sein oder voller Hedonismus? Das hast du so da reingeschrieben.
Hedonismus auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Weil Hedonismus kann das Ziel sein. Also kann, weil Hedonismus ist ein negativ gesehenes Wort. Mhm. Weil Hedonismus bedeutet sozusagen.
Denkt nur an sich selbst.
Denkt nur an sich selbst und ohne Rücksicht auf Verluste, Spaß zu haben. Darum geht es mir gar nicht, wenn ich Hedonismus sage. Ich sage bei Hedonismus, wir haben alle nur dieses eine Leben. So, das ganze Leben warten, bis man irgendwann in Rente gehen kann, klingt für mich wie der schlimmste Albtraum auf der Welt. Weil wenn man arbeitet, wenn man Teil der Gesellschaft ist und man, das sind wir alle. Auch wenn, egal was dein Job ist, du bist Teil der Gesellschaft, weil allein mit deinen Steuern finanzierst du wieder eigentlich auch. Also auch scheiße, aber auch wundervolle Sachen. Dass Leute, dass wir ein Sozialstaat sind, dass wir irgendwie einander unterstützen können, dass Leute eine Pflegeversicherung haben, etc. pp. Das heißt, jeder Mensch könnte sich von vornherein schon fühlen, als wäre er Teil der Gesellschaft. Mir ist es halt einfach extrem wichtig, die Kunst als Katalysator zu haben, weil ich ohne dessen wahrscheinlich schon in der Klapse landen würde, weil einfach zu viel in meinem Hirn passiert. Deswegen ist es mir wichtig, es zu genießen und ich genieße meinen Job. Deswegen ist es so schwierig sozusagen zu sagen, was Hedonismus ist. Also ja, es ist zielorientiert, aber es ist vor allem hedonistisch, weil es geht mir darum zu genießen, das Leben in allen Zügen. Das heißt, das ist für mich eher Hedonismus.
Hast du manchmal, weil ich glaube, was man jetzt schon mitbekommen hat, ist, dass du ein ziemlich volles Leben hast, auch mitunter wahrscheinlich stressig oder einfach sehr viel, das Gefühl, das gar nicht auszukosten, was du alles erlebst und machen darfst und kannst?
Was heißt auskosten? Auskosten ist der Moment.
Ja, aber ich stelle mir gerade vor, dass man dann manchmal vielleicht abends ins Bett fällt und denkt, krass, jetzt habe ich heute dieses Riesenkonzert gespielt oder das und das erlebt oder mit diesem tollen Schauspieler am Set gesessen und es ist so an mir vorbeigerauscht, weil ich im Kopf schon gedacht habe, oh Gott, und morgen muss ich das machen.
Ja, daran glaube ich nicht, weil wenn du in dem Moment es genießt, dann hast du es. Egal, ob du jetzt in der Retrospektive dir sagen kannst, oh, ich habe das jetzt wahrgenommen. Du nimmst alles wahr. Wir nehmen als Mensch alles wahr, was wir den Tag über machen und tun. Das heißt, ob ich jetzt in meiner sozusagen jetzigen momentären Verfassung dann im Bett mir sagen kann, ob das geil war oder nicht, mein Unterbewusstsein hat das eher abgespeichert und mitgenommen. Das heißt, wenn das eine wundervolle Begegnung war, hat die mich bereichert. Mhm. Und ich hoffentlich habe ich den anderen oder die andere auch bereichert. Manchmal merke ich schon, wenn alles zu schnell geht, bin ich einfach müde und dann gestresst so. Und dann ist es schwieriger, privat Sachen zu genießen, weil ich dann manchmal dann Privates als sehr, sehr stressig empfinde und als Burden und als sozusagen etwas, was ich gerade gar nicht machen will. Da ist es schwieriger. Beruflich bin ich sehr gut darin, alles so mitzunehmen. Weil ich es auch nicht so trenne, weißt du? So, es gibt so Wochen, da bin ich halt eine Minute nach dem Wachsein halt am Arbeiten und arbeite bis zur letzten Minute, bevor ich halt schlafen gehe. Aber es fühlt sich dann nicht so an wie, oh Mann, was für ein Scheißtag, ich habe nur gearbeitet, sondern es sind halt so Sachen wie Research, journalistische Tätigkeiten oder auch drehen, Musik machen, im Studio sitzen. Das ist so, das ist für mich das größte Geschenk, es überhaupt machen zu dürfen.
Letzte Entweder-Oder-Frage. Shuba oder Shakshuka?
Shakshuka, Shakshuka auf jeden Fall. Das Ding ist, Shuba, ich mag eigentlich keine, so ich liebe Fisch, frischen Fisch, aber nicht so gemacht.
Also so, das ist so Matjes, ne? Ja. Oder eigentlich Mayonnaise, Matjes, Mayonnaise und noch viel mehr Mayonnaise habe ich bei dir in der Show gesehen.
Ja, genau.
Da habe ich auch gedacht, okay.
Ja, ey, warum glaubst du, brauchen die Russen so viel Wodka beim Essen? Da musst du erstmal diesen ganzen das ganze Fett abbauen.
Genau, das habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Israelisches Essen oder ein Teil davon, sowas wie Shakshuka, hat ja einen enormen Hipster-Status inzwischen. Ja. Shuba kommt da überhaupt nicht dazwischen.
Nein.
Wie erklärst du dir das?
Ja, russisches Essen hat ja keinen Hipster-Status. Wobei ich muss sagen, in Charlottenburg, in Berlin-Charlottenburg gab es eine Zeit lang, da war russisches Essen Hipster. Und zwar, weil am S-Bahnhof Charlottenburg gab es diesen richtig, gibt es immer noch diesen Laden Dressier. Das heißt, alle Druffis, die dann so morgens um 7 so haben sie dann so Pirashki, das sind so kleine so Kartoffelteig-Dinge, die haben sie dann am Kiosk von Dressier gegessen. Das war dann so kurz Hipster. Aber russisches Essen hat halt nicht den Hipster-Status.
Und warum geben Leute 10 Euro für eine Schüssel Hummus aus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil es halt cool ist, weißt du?
Ja,
aber ich habe mir das schon mal überlegt, wirklich, als ich irgendwann in London gewohnt habe, dachte ich mir, boah, bevor so Hummus Brothers aufgemacht hat, war so, wie geil wäre das, einfach nur so richtig fancy Teller zu kaufen, da halt diese Kichererbsenpastete reinzumachen und das für 10 Euro zu verkaufen.
Ja,
und das haben aber sehr, sehr clevere Menschen
vorbei,
schon.
Daniel.
Ja. Ah,
verdammt!
Fuck! Ich hätte in die Gastro gehen können!
Ja. Also mit dem Lebenswandel hätte es wahrscheinlich gepasst mit wenig Schlafen und von Anfang bis Ende arbeiten.
Absolut.
Aber gut, jetzt die Kunst. Und Essen ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von deiner Show, Freitagnacht-Juice. Da wird immer mit den Gästen gegessen. Du kochst auch meistens selbst.
Mhm.
Was macht das mit den Gesprächen, die du da führst?
Also es hilft natürlich auf der einen Seite. Also es war beidseitig. Auf der einen Seite haben manche Leute Scham, mit vollem Mund zu reden. Ich nicht, wenn man die Show gesehen hat. So, ich laber auch. Essen lockert einfach. Und wenn du jemanden zum Schabbat einlädst, wäre wirklich, glaube ich, die größte Sünde, wäre es denen nicht, was Nices zu essen zu geben. Und es macht natürlich das Gefühl, die Leute sind halt bei dir zu Gast und die fühlen sich willkommen, weil du hast was für die gemacht. Das heißt, du gibst dem Gast von vornherein, gehst du mit der Energie rein, auch für dich als Gastgeber. Du hast gerade 6 Stunden deiner Energie investiert in das Essen, was die jetzt essen. Das heißt, du bist von vornherein mit deinem Gast verbunden, ob du willst oder nicht.
Mhm. Du hast schon was aufgeopfert auch.
Willkommen zu Freitagnacht Juice. Ich bin Daniel Donskoy. Kommt rein. Wir sind die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die einen Fokus auf Deutschlands wohl unbeliebteste Schicksalsgemeinschaft richtet. Den Juden. Für Max Czollek gibt's heute einen kalten Borscht. Das ist so eine kalte rote Betersuppe. Dazu gibt's eine Challah, ein jüdisches Brot. Und weil meine Mama den geilsten Borscht kocht, rufe ich sie jetzt an.
Hi, Dadosch.
Hör mal, ich koche einen Borscht. Challah ne Borscht. Und hast du Tipps?
Na klar habe ich Tipps für dich.
Mmh. Wow.
Hm?
Hast du da nicht gemacht? Deine Mama hat's gekocht, oder?
Ich schwöre auf alles.
Nein, schwöre.
Ich schwöre auf alles.
Du weißt, Juden dürfen nicht schwören.
Bist du generell gläubig?
Nein, ich bin ein schlechter Jude. Ich bin ein Vaterjude, deswegen sowieso für religiöse Juden bin ich kein Jude.
Genau. Und dann auch noch ein Kommunist.
Ja, dann auch noch ein Kommunist. Aber würde ich sagen, mein Judentum ist eben nicht dieses im Kreis tanzen und Havanna Gila singen Judentum oder dieses Geigenjudentum, sondern schon immer ein Partisanenlieder, ethische Aufgabe, Weltreparier-Judentum.
Woher kam denn überhaupt die Idee für diese Show?
Also ganz politisch korrekt müsste man sagen, wir feiern natürlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich halte von diesem Feiertag plus minus null, wenn nicht sogar unter null, denn A hat es vor 1700 Jahren kein Deutschland gegeben und B hat es dann irgendwas mit der Bundesrepublik zu tun und nicht mit den jüdischen Menschen und mit den Jüdinnen und Juden, die hier leben. Und es ist tatsächlich leider ein gängiges Motiv, die Identität der Jüdinnen und Juden zu benutzen, um über die Bundesrepublik zu sprechen, statt andersrum.
Was Daniel damit, glaube ich, meint, ist, dass solche Anlässe wie jetzt das Jubiläum ja vor allem dazu dienen sollen, jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen und dem zunehmenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Es gibt aber eine soziologische These, die davon ausgeht, dass der nicht-jüdische Teil der Gesellschaft solche Anlässe eben auch dazu nutze, sich in seinem Selbstbild zu bestätigen und dabei die jüdische Minderheit in eine vorgefertigte Rolle dränge. Nach dem Motto, guck mal, wie gut wir mit den Jüdinnen und Juden inzwischen wieder zusammenleben, die feiern das jetzt sogar mit uns. Läuft doch. Und so einfach können und sollten wir es uns eben nicht machen. Zugleich muss ich auch aus journalistischer Perspektive sagen, solche Events auszurufen bringt halt wirklich oft was für die Aufmerksamkeit. Das Publikum nimmt ein Thema stärker wahr, wenn es auf einmal geballt Veranstaltungen und Berichterstattungen dazu gibt. Und Medienhäuser nehmen sowas auch gerne mal zum Anlass, um so Sonderbudgets bereitzustellen.
Und die Idee war eigentlich sozusagen, der WDR hat sich eine Show gewünscht zu diesem Thema und haben irgendwas am Anfang, die haben ein Kulturlabor und haben da was entwickelt. Und dann kam ich ins Spiel und dann war relativ klar, ich bin kein Talkshow-Moderator, ich will auch kein Moderator sein, das ist nicht auf meiner Agenda. Aber was ich beisteuern kann, ist mich als Person. Mhm. Und dann war klar, wenn, dann will ich halt Creative Producer sein und da mein Team mitbringen dürfen. Ich habe auch gefragt, wollt ihr wirklich eine internationale, sozusagen säkulare jüdische Stimme haben? Weil ich sehe mich nicht als Repräsentant des deutschen Judentums. Kann ich gar nicht sein, will ich nicht sein.
Wird man aber immer gerne und schnell zu gemacht, ne?
Absolut. Ja. Aber ich glaube, kein Mensch kann repräsentativ für irgendeine Menschengruppe stehen. Also wenn wir alle wirklich daran glauben, in unserem liberalen Deutschland, dass wir Individualismus beleben, müssen wir in diesem Augenblick auch verstehen, dass kein Mensch jemals repräsentativ für eine Menschengruppe stehen kann, weil das ist ja die komplette Antidote zum Individualismus. Ja. Ja. Und dann war klar, okay, ich kann der Show was beisteuern, was halt irgendwie, keine Ahnung, jung und fresh ist. Und trotzdem mit einem Insight.
Ich stelle mir gerade die WDR-Redakteure und Redakteurinnen vor, die sagen, ja, also dieser John Squad, der ist jung und frisch, dem geben wir unser Geld mal.
Ja, also es war eine krasse Herausforderung. Ja. Und es war auch nicht immer einfach, weil natürlich sind da verschiedene Interessen und verschiedene Sachen, aber ich hatte zum Glück ein geiles Team mit dem Produzenten David Hader hier aus Berlin, Turbokultur, coole Produktionsfirma, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich durfte meinen EP dazu holen, den Remigius Roskosch, mein Kameramann, irgendwie meine Stylistin. So, ich durfte irgendwie die Leute und die Gäste, und wir haben dann zusammen natürlich mit der Redaktion auch entschieden, wer eingeladen wird. Aber wir waren einfach ein junges Team. Ich glaube, das Maximalalter der Mitarbeitenden war 35 Jahre alt, also intern.
Und ihr habt, glaube ich, auch, das waren ziemlich extreme Produktionsbedingungen, oder? Ich habe gehört, du hast sogar gewohnt in diesem komplett abgedunkelten Set für eine Woche oder so und da geschlafen und von morgens bis abends gearbeitet und die Leute im Schlafanzug begrüßt, wenn die da morgens ankamen.
Wenn sie Glück hatten, hatte ich schon einen Schlafanzug an, ja.
Warum musste das so extrem sein?
Weil ich brauche das immer so. Ich kann nicht was machen und wirklich mich für etwas geben, wenn ich es nicht lebe. Das ist ein ganz komisches Ding. Ich hatte keine Lust, abends nach Hause zu fahren, weil ich wollte in diesem Set sein. Ich stehe morgens um 8 Uhr wieder da und wir drehen die Intros und ich will mir wahrscheinlich nochmal die Intro durchgucken, ob ich jetzt zu Hause wach bleibe und wieder einen Energiewechsel habe in einer anderen Wohnung, die auch nicht meine ist, dann bin ich lieber da, nimm das als mein Space. So, das ist meine Realität dann für 2 Wochen. Und dann kann ich da existieren, ohne jemals zu hinterfragen, warum bin ich gerade hier. Also ich gebe mir sozusagen die Pfeiler dafür, nichts am Jetzt-Zustand hinterfragen zu müssen, um hundertprozentig da zu sein. Und auf der anderen Seite war es auch schön einfach, weil wir wussten alle, wir sind alle getestet, das heißt, wir konnten da auch abends auch nochmal irgendwie ein Bierchen alle zusammen trinken. Und dann war es halt geil, dann direkt ins Bett zu fallen und zu wissen so, ich kann halt 90% meiner Wachzeit fürs Arbeiten aufopfern und ich gehe noch eine Stunde am Tag drauf, irgendwo hinzufahren von A nach B. Also ist ein bisschen selbstzerstörerisch, ich weiß das. Also ich kriege da noch immer von Freunden und sowas, die sagen mir, ey, Bro, chill.
Ja, und wie lange soll das gut gehen? Wahrscheinlich auch, ne?
Ich merke mittlerweile, wenn es nicht mehr gut geht. Ich hatte Ende letzten Jahres war ich wirklich hart überarbeitet. Da habe ich es auch gemerkt, weil da habe ich bei einer Bandprobe echt so zum ersten Mal auch meine Bandleute angefahren so und es war nicht cool. Und man so auch gesagt, so, ey Daniel, ohne Scheiße, geh mal in die Ecke und schäm dich. Mhm. Ich weiß, es tut mir richtig leid, weil ich habe irgendwas nicht gepasst. Ich habe falsch gelegen, habe andere angekackt. Und dann habe ich gemerkt, oh, wow. Jetzt ist, ich habe auch die ganze Zeit geheult.
Mhm. Ja, das ist, ich hatte jemanden im Podcast, mit der ich darüber, glaube ich, auch schon gesprochen habe, oder dem, dass dann einfach, das ist wie so ein emotionales Immunsystem, glaube ich, ne? Und dann fängt dann an zu heulen, weil der Körper einfach nicht mehr anhalten kann gegen diese ganzen Eindrücke und Anforderungen von außen. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes und wichtiges Warnsignal.
Absolut. Und jetzt, trotz Corona und allem, so viel gearbeitet wie seit langem nicht mehr dieses Jahr. Also ich habe 5 Projekte schon durch und wir sind erst im Juni. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich gut gearbeitet, jetzt brauche ich kurz eine Pause, mache ich jetzt auch. Ich fahre nach Israel, ich fahre meine Mom besuchen, so die ich auch sehr lange nicht gesehen habe, meine kleine Schwester, die ich seit 1,5 Jahren nicht gesehen habe. Und dann freue ich mich sehr darauf, dann auch abzuschalten und dann weiß ich auch, wann ich abschalten muss. Mhm. Also so halb.
Okay, weil bevor wir das abschalten, will ich noch kurz zu der Show zurückkommen, weil ich sage am Anfang von diesem Podcast immer, dass wenn man jemand anderes kennenlernt, man auch ein bisschen mehr über sich selber lernt. Und ich habe mich gefragt, ob dir das bei dieser Show auch passiert ist.
Viel. Ich musste ja selber mitlernen, was es für mich bedeutet, Jude in Deutschland zu sein, weil ich mir damit darüber jetzt explizit, man macht sich ja keine explizit, man setzt sich ja oft nicht hin und sagt, was ist denn eigentlich meine Identität? Das macht ja man nicht. Das kommt,
wir
das
würden
kommt
uns auch nicht hinsetzen und denken, was machen eigentlich diese roten Haare mit uns? Ja, da denke ich jetzt mal 3 Stunden abschließend drüber nach.
Genau. Ja. Das heißt, man entwickelt es ja in Gesprächen. Das heißt, jedes Gespräch führt einen dazu. Und hier zum Thema Judentum hatte ich bin dem Ganzen sehr, sehr kritisch entgegengekommen, weil ich ein nichtgläubiger Mensch bin. Für mich ist Judentum halt nicht die Religion. Für mich ist Judentum ganz, ganz was Ethnisches, was in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu sagen. Mhm. Also da würde man in Deutschland statt, man sagt ja nicht Rasse, oder deswegen sagt man Ethnie, kulturell. Ja. Aber für mich ist es wirklich was, weil im Pass meiner Mama stand halt Jude und nicht Russin. Das heißt, damit komme ich von der Familie. So, das heißt, ich bin trotzdem auch in jüdischen Einrichtungen hier gewesen, war denen immer auch kritisch, weil ich mich frage, wenn du dich sehr, sehr viel in deinem eigenen Kultur- und Dunstkreis bewegst, segregierst du dich oder kannst du dich? Du musst dich ja nicht assimilieren, das heißt, du musst nicht deinen kulturellen Background aufgeben, um in der neuen Gesellschaft anzukommen. Aber was macht das mit einem, wenn man nur noch Menschen aus demselben Kulturkreis hat? Genauso wie man, stell dir mal vor, du würdest dich nur noch mit Menschen in der Unterhaltungsbranche treffen. Ja. Du würdest ausrasten. Also ja. Und manche Menschen wollen nur das. Das heißt, mir hat das natürlich schon gezeigt, wo meine Kritik liegt, wo meine berechtigte Kritik liegt, aber manchmal auch, wo meine unberechtigte Kritik gelegen hat. Ich hatte eine Sendung mit 2 wundervollen Gästinnen, Laura Cassess und Helene Braun, die jüngste angehende queere Rabbinerin Deutschlands. Und Laura Cassess war meine erste Freundin auf jüdischem Sommercamp. und mittlerweile arbeitet sie für die ZWSD. Und
das musst du einfach
Entschuldigung, erklären. Die ZWSD ist die zentrale wohlverstellte Juden in Deutschland, organisiert so jüdische Ferienfreizeiten und sowas. Und ich war diesen jüdischen Ferienfreizeiten so kritisch gegenüber und wir haben uns im Gespräch auch fast gestritten. Und trotzdem hat es mir gezeigt, wo mein Problem damit liegt, was sie verändern will. Und im Endeffekt waren wir beide am Endeffekt reicher am Ende des Gesprächs, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben uns gerade gegenseitig Perspektiven gegeben, die wir jetzt mitnehmen können. Aber ja, mir wurde einfach gezeigt, wie umso weniger habe ich mich am Ende repräsentativ gefühlt für irgendwas. Weil ich auch gesehen habe, dass keiner meiner Gäste repräsentativ für ein Judentum stehen kann, sondern können nur repräsentativ für sich selbst stehen. Und ich hatte wirklich, war so ein Glück mit diesen ganzen tollen Menschen, die da auch ganz offenem Herzens von Sachen erzählt haben, die auch nicht immer schön sind.
Ja, ich habe da auch viel bei gelernt. Ich fand auch spannend, was da zum Teil so für Thesen einfach mal rausgehauen werden und dann aber da stehen können und nicht direkt, weil das fand ich auch gerade jetzt in den letzten Wochen wieder so anstrengend, wie schnell der Diskurs so sehr ins Schwarz-Weiße abrutscht und sich da dann komplett verstrudelt und man denkt, nee, also hier, ich mache alles aus, davon will ich nichts mehr mitbekommen und das kann es ja auch nicht sein.
Nee, na mit den Thesen war so ein Ding, also das war mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig im Konzept dieser Sendung, dass ich mich nicht mit Leuten hinsetze und so die Leute vorstelle. Weil dafür gibt es Porträts und dafür gibt es wundervolle Erzählerstimmen. Vor allem in Bezug auf Minderheiten wird das immer sehr, sehr gerne gemacht. Heute sind wir zu Gast in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Schauen wir uns an, wie die Juden dort leben. Und das war, da bin ich sehr allergisch gegenüber. Deswegen war es wichtig, es über eine These zu gehen. Weil über eine These kann der Mensch seine Meinung dazu mir präsentieren oder den Zuschauern präsentieren, den ZuschauerInnen. Und dadurch lernen wir den Gast oder die Gästin noch viel besser kennen. Weil er dann nicht von sich nur noch erzählt, sondern erzählt, was er denkt. Und das finde ich immer ganz spannend, denke ich.
Hast du eigentlich, das ist was uns bei Deutschland 3000 neulich passiert ist, da haben wir auch was zu diesem 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gemacht und haben das an einem Freitag gepostet, also am Schabbes. Und sind dafür dann von einem gewissen Teil der Community kritisiert worden, weil die gesagt haben, gläubige Juden und Jüdinnen, die benutzen da ihre Devices nicht, die konsumieren auch keine Medien, warum postet ihr das ausgerechnet dann?
Ja, meine Antwort ist, musst du das am Freitag konsumieren, dann konsumierst du halt am Samstagabend, wenn der Schabbat vorbei ist. Das ist meine Meinung dazu. Aber ich bin auch ein säkularer Mensch und fühle mich davon nicht angegriffen. Ich fühle mich nie davon angegriffen, wenn jemand was macht, um mich explizit nicht zu beleidigen. Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, also, wenn jemand explizit Antisemitismus benutzt in seiner Sprache oder auch in Codes oder Chiffren, dann ist das eine Sache. Das ist beleidigend, weil du einfach denkst, jemand macht da was ganz bewusst. Wir haben zum Beispiel in der Show ganz bewusst den Freitag ausgesucht, weil für mich als säkularer Mensch ist der Freitag das, wo die Familie sich trifft, wo man zusammen ist. Ich weiß, in Deutschland ist das die Mehrheitsgesellschaft, die Dominanz weiße Mehrheitsgesellschaft ist halt nicht jüdisch. Heißt, die Dominanz weiße Mehrheitsgesellschaft, die sich das auch anguckt, kann sich das auch am Freitag angucken. Und ja, es gab Leute, die sich sozusagen beleidigt gefühlt haben, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Weil A, sind wir ein Online-Format. Das heißt, es ist für immer da. Du musst es dir nicht am Freitag angucken. Und es ist deine Entscheidung, ob du den jüdischen Glauben lebst oder nicht.
Ja.
Es ist deine Entscheidung, ob du am Schabbat dein Device ausschaltest oder nicht. Und wenn es deine Entscheidung ist, musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz in dem Augenblick ist es, dass du eine Sendung am Freitag nicht angucken kannst. Wir müssen, jeder Einzelne von uns muss mit den Konsequenzen seiner Entscheidung im Leben leben. Und wenn man in einer säkularen Welt lebt, in der Religion zwar freiheitlich konsumierbar ist und lebbar ist, aber dennoch die Leitkultur nicht religiös ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Wenn man säkular selber ist, wäre ich religiös, würde ich es natürlich auch nicht am Freitag posten. Ja. Aber sozusagen, ich nehme mir da die Freiheit raus, es so zu machen.
Was du auch machst, und ich mochte neulich, Jörg Thaddeus hat das Wort aufgeraut gesagt für diese Show, das fand ich richtig gut. Also du bist immer wieder ironisch, ihr spitzt auch zu, ihr seid auch provokant. Ein Satz, der im Opener fällt, der bei mir provokant gewirkt hat, war: Antisemitismus ist in Deutschland Sport.
A Jew, ein Jude. Wie sieht der Jude aus? Gibst du ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt dein Haus. Woher kommen diese Juden? Warum tragen sie einen Hut? Warum schon wieder dieses Thema Juden geht's in Deutschland gut? Jude dies, Jude das, Jude isst gern Ananas. Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass. Jude, 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 Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport.
What? Was meinst du damit?
Ach, das ist schon relativ so gemeint. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene kreative Auslebungen des Antisemitismus hier. Warum es in Deutschland Sport ist, aus einer jüdischen Perspektive. Du wirst in Deutschland immer als jüdischer Mensch damit konfrontiert, dass es Antisemitismus gibt, ob du willst oder nicht. Allein ob der Geschichte. Das heißt, Deutschland, mit Deutschland meine ich nicht per se alle Deutschen, die heute in Deutschland leben, sondern ist in Deutschland Sport. Es war über eine sehr lange Zeit die Leitkultur. Also, das war ja nicht irgendwas, was so ein bisschen nebenbei gelaufen ist, sondern es war systematische Judenvernichtung. Das heißt, du wirst als jüdischer Mensch, der hier aufwächst, damit zwangsläufig konfrontiert. Ob im Geschichtsunterricht, im Idealfall nicht erst dort, sondern von zu Hause, du weißt es schon, du wirst darauf vorbereitet. Und leider ist es dennoch so, dass über Jahrhunderte gepflegter Antisemitismus in der Sprache und auch in den Medien haben klare Spuren hinterlassen. Das heißt, es gibt Menschen, wenn du heute fragst, aber jeder Vierte in Deutschland trägt irgendeine Art von antisemitischem Gedankengut in sich.
Das ist echt eine krasse Zahl. Sie ist das Ergebnis einer Studie von 2019, für die der Jüdische Weltkongress 1300 Deutsche befragt hat. 41% von ihnen waren der Meinung, JüdInnen redeten zu viel über den Holocaust. Auch Aussagen wie, Jüdinnen und Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt, stießen laut der Untersuchung auf relativ große Zustimmung. Und dann sind da auch noch die vielen ganz feinen, kleinen Dinge in unserem Alltag, die uns oft gar nicht mehr auffallen. Zum Beispiel in der Sprache. Wir benutzen ja jede Menge jiddische Wörter. Schlamassel zum Beispiel, Tacheles reden oder Malochen. Einige von ihnen sind im Deutschen aber sinnverändert und viel negativer konnotiert. Ich verbinde zum Beispiel mit dem Verb mauscheln irgendwelche korrupten Tricks oder heimliche Abmachungen und habe damit ein Vorurteil verinnerlicht, das bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Damals bürgerte es sich nämlich ein, dass man Mauschel als Spottnamen für arme Juden und Lumpensammler benutzte. Ursprünglich ist es aber einfach die jiddische Form des Vornamens Moses, die man damals eben anfing, abfällig zu benutzen. Bis vor ein paar Monaten wusste ich gar nichts davon, aber seitdem beschäftigt mich das, was Daniel gerade sagt, dass antisemitisches Gedankengut uns im Alltag mitunter auch an Stellen begegnet, wo wir es vielleicht nie vermuten würden.
Also alleine, wenn es so ist, so ja, irgendwo gibt es ja die mächtigen großen Juden oben. So, das ist schon Antisemitismus. Wo fängt Antisemitismus an? Wo hört er auf? Das wissen wir nicht. Aber ja, wenn sich allein schon ein Bundespolitiker sich schon in Codes ausdrückt, wo du dich fragst.
Ja, Sport klingt, ich habe damit sofort so eine Wettkampfassoziation und dachte so, hui, sind wir jetzt alle hier dran, um uns gegenseitig mit antisemitischen Beleidigungen oder Codes zu überholen? Da würde ich sagen, gibt es inzwischen schon eine andere Sensibilität, oder?
Andere Sensibilität, ja, aber Sensibilität im liberalen Sinne, in Berlin, in den Großstädten, ist was ganz anderes als über Jahrhunderte oder Jahrtausende geprägter Sprachgebrauch sozusagen, wenn du dich halt nicht damit auseinandersetzt, weil leider gibt es in unserer liberalen Welt auch sehr viel Arroganz gegenüber sozusagen, wir gucken halt ganz offen und sagen, ja, die auf dem Dorf, das sind die Nazis.
Ja, aber so simpel ist es
halt überhaupt nicht, weil du findest überall irgendwelchen Rassismus. Und wenn man ganz klar anerkennt, das muss man leider anerkennen, damit sich überhaupt irgendwas ändert, und solange das nicht von der Gesamtgesellschaft angenommen wird, wird sich eh nichts ändern, ist, dass unsere Gesamtgesellschaft hier im Westen im Kern rassistisch ist, im Kern homophob ist, im Kern sexistisch ist, im Kern rassistisch. Also Unterdrückung ist schon ein großer Teil unserer Leitkultur. Das heißt, man muss einfach sagen, ja, es ist so, und dann können wir es vielleicht revidieren. Wenn wir erstmal akzeptieren, dass es hier systemischen Rassismus gibt, systemischen Antisemitismus gibt, und wir müssen es anerkennen, alle zusammen, und dann können wir was ändern. Und es ist halt immer ein Gesamteffort. Das ist halt nie etwas, das merken wir bei BLM, das merken wir bei allen Dingen. Es sind immer am Ende die Unterdrückten, die den zu Unterdrückenden sozusagen erzählen müssen, warum sie unterdrückt sind. Den Unterdrückherren,
ja.
Genau. Überleg mal, wie lange der Diskurs Gleichberechtigung von Männern und Frauen schon geht.
Ja.
Jahrzehnte. Und die Menschen sind aber heute sehr, sehr ungeduldig. Wir sagen, okay, guck mal, jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht, Black Lives Matter war da, warum hat sich nichts geändert? Weil es einfach lange, lange dauert. Weil wir halt nicht einfach erst aufzeigen und sagen, so ist das, sondern wir müssen es als Gesellschaft anerkennen. Und natürlich war in der Frauenrechtsbewegung zum Beispiel, 50% der Menschheit sind Frauen. Und sogar da, überleg mal, wie viel wir noch arbeiten müssen, damit da das Verständnis, also überleg mal, was Gendern mit Leuten macht. Warum werden die alle so aggressiv?
Ja.
Ich will jetzt nicht provokant sein, aber meinst du, es macht mir Spaß, mir persönlich meine Sprache umzustellen? Nein, macht's nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, allein den Diskurs darüber zu führen, weil der zeigt uns,
wo wir gerade stehen.
Ja, und wo wir stehen, ist wahrscheinlich nicht gut.
Ja, aber mich würde noch interessieren, dieser Eindruck, den du gerade schilderst, hat sich der in den vergangenen, du bist jetzt gut 10 Jahre, also mit 18 bist du zurück nach Berlin oder bist wieder regelmäßiger in Deutschland, hat sich da was getan? Und wie nimmst du das auch in der jüdischen Community, in der du dich hier bewegst, wahr?
Ich bewege mich nicht so viel in der jüdischen Community. Es ist schlechter geworden innerhalb der letzten 10 Jahre. Es ist nicht besser geworden, es ist viel schlechter geworden.
Wie erklärst du dir das?
Ich erkläre mir das in verschiedensten Sachen. Also auf der einen Seite leider kommt Antisemitismus sehr, sehr wenig in den sozialkritischen Diskursen vor. Das heißt, wir sprechen viel über Rassismus, über Homophobie, über Frauenrechte. Wir sprechen sehr, sehr wenig über Judenhass insgesamt. Also A, klar, weil es wenig jüdische Stimmen in der Öffentlichkeit gibt. Und B, weil leider in der kulturellen Bubble oder in der Bubble, in der sozusagen viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird, der Jude nicht als unterdrückt gilt. Weil es wird sehr, sehr viel mit Israel projiziert.
Mhm.
Israel ist ja der Unterdrücker. Israel ist das Monster. Ich hatte gestern wieder wirklich.
Wer sagt das?
Menschen.
Die Menschen, die dir auf Instagram schreiben.
Ja, aber auch Menschen aus dem Kulturkreis, mit denen ich zu tun habe. Und ich sage mal so, mein Freundeskreis ist, ich würde mal sagen, eher liberal linksorientiert, grün-links versifft, wie man sagen würde. Aber und da kommt halt sehr viel auch so, ja, kein gutes Gedankengut vor. Auch nicht zum Thema Judentum, nicht immer. Also es fängt an von, ja, aber findest du das okay, dass du beschnitten bist? Also es ist doch eigentlich schon eine Verstümmelung. Und ich so, Bro, was geht das dich an? So, redest du gerade über meinen Penis? So, wenn du ein Problem, geh zu einem Rabbiner, unterhalte ich mit dem darüber. Bis hin zu, ja, aber komm, was Israel macht, ist schon scheiße. Und das ist auf der einen Seite das, was da ist. Und das macht es einfach Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht einfacher zu existieren.
Der persönliche Eindruck, den Daniel da beschreibt, schlägt sich auch in offiziellen Statistiken nieder. Letztes Jahr wurden in Deutschland 2.351 antisemitische Straftaten registriert. Das sind mehr als 6 jeden Tag. Und im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um 15,7%. Eine große Rolle spielen dabei offenbar das Internet und soziale Netzwerke, in denen sich entsprechende Inhalte in verschiedensten Milieus verbreiten. Auch bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gab es 2020 neben verschwörungsideologischer Propaganda auch immer wieder Äußerungen, die den Holocaust verharmlosten oder hinterfragten. Und erst vor ein paar Wochen, nach dem Wiederaufflammen des Nahostkonflikts, wurden auf Demonstrationen hier in Deutschland Israel-Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Sogar Synagogen wurden angegriffen.
Aber du wirst immer auf irgendwas reduziert.
Und du musst immer, das ist mein Eindruck als Außenstehende, immer gleich der Experte, die Expertin sein für Judentum als Religion, als Kultur, den Nahostkonflikt, Israel, Palästina.
Ja, und dann auch trotzdem in Talkshows, sagen wir, es geht um Rassismus, und dann kriegt man trotzdem eine Einladung und dann sagt man so, ey, ich kann nicht wirklich was über Rassismus sagen, hä, warum nicht? Und ich so, weil Antisemitismus kein Rassismus ist. Und dann merkst du so, oh Gott, wow.
Die Unterscheidung ist noch gar nicht gelernt.
Ja. Und klar kann man als eine Minderheit, kann man andere Minderheiten nochmal besser nachvollziehen. Also zum Beispiel Islamophobie ist was, oder Islamfeindlichkeit, Islamophobie ist kein gutes Wort, Islamfeindlichkeit ist etwas, das fällt mir sehr stark auf, weil ich das kenne. Und natürlich, ich habe immer gesagt, ich bin privilegiert, ich habe keine Kippa auf, ich habe keine Schläfenlocken. Plus, ich bin 1,90 Meter groß, ich bin weiß und habe einen Körper. Das heißt, mit mir würden Leute auf der Straße anders umgehen. Aber wenn du vielleicht, ich hatte vor ein paar Tagen im Instagram Live zwei junge Mädels, zwei Zwillinge, die irgendwie aufs Land gezogen sind, nach Baden-Württemberg, und da zum ersten Mal mit Antisemitismus konfrontiert wurden, weil sie da den Waldweg entlang gegangen sind mit ihren kleinen Davidsternen, und jemand gesagt hat, aha, ich verstehe schon, die Juden.
Krass, ja.
So, was machst du da? Du bist halt, vielleicht, du bist 1,50 groß und du bist 16, du bist ein kleines Mädel, so. Du gehst nicht hin und sagst, Bro, was ist mit dir? Natürlich, ich hau dir auf die Fresse, so. Das kann ich machen. Ja. Das können andere nicht.
Ja, aber du gehst auch das nächste Mal dann anders durch die Gegend, wenn du schon Angst
hast. Ja, vielleicht packst du nämlich weg. Passieren. Und das ist halt scheiße. Und ich zum Beispiel, ich trage keinen nicht, weil ich mich nicht traue, sondern ich trage, weil für mich ist es ein religiöses Symbol. Mhm. Und ich trage meine Kultur in mir. Ich will die nicht nach außen. Muss ich nicht. Also ich muss es für niemand anderen machen. Und ich bezichtige damit niemanden, der ein Kreuz oder ein Davidstern oder ein Halbmond trägt, dass man das projiziert auf andere. Aber mir reicht es zu wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, aber das ist mein persönliches Privileg, dass ich mich so viel mit mir auseinandersetzen durfte, dass ich so viel erleben durfte. Da habe ich so für mich meine Coping-Mechanismen gefunden. Viele Menschen haben die noch nicht. Umso wichtiger so eine Show, Freitagnacht-Juice, weil es emanzipiert im Idealfall. Also es gibt die Möglichkeit, anderen mitzuleben, einen Freitagabend, ich sage nicht übers Judentum lernen, einen Freitagabend mitzuerleben. Mhm. Und was sie daraus sich ziehen, ist ihre Sache. Und auf der anderen Seite soll es emanzipierend sein, auch für junge Jüdinnen und Juden. Oder auch für junge jüdische Kids, die auf der Straße mal nicht Rapper zitieren müssen, die irgendwie auch judenfeindliche Sachen sagen, sondern die haben ihren eigenen Track und der geht Jude, Jude, Jude. So. Das ist geil. Das haben mir wirklich ein paar Kiddies geschrieben, so ey Bro, danke. Mhm. So cool, ich höre das im Auto, ich höre es in der Schule und es ist geil.
So empowern. Weil's,
ja, und das ist ein geiles Gefühl, weil du dir denkst, so okay, wenn es so ist, und mir war das gar nicht bewusst, dann wird es krass gebraucht. Und nur weil ich persönlich mich wohlfühle, heißt nicht, dass jeder andere sich auch wohlfühlt. Und das muss man sich selber erstmal klar machen. Deswegen auch zurück zur Frage, ob ich was gelernt habe. So viel habe ich gelernt. Vor allem auch über den Diskurs nach der Show. Wie viele Leute mir schreiben, wie viel wir, auch jüdisch oder nicht jüdisch. Also es gibt so viel zu tun und es ist so, also manchmal macht es auch massivst ermüdend, weil du denkst, boah, also ich vergleiche das halt immer mit dem Diskurs zur Frauenrechtsbewegung. Ein Diskurs, der halt seit Jahrzehnten geht. Und wie weit wir da noch nicht gekommen sind. Und der Diskurs über Antisemitismus ist leider erst auch wieder sehr fresh. So, das heißt, es bedarf jetzt sehr, sehr lange drüber zu sprechen. Und fangen wir nicht erst von Rassismus an und Islamfeindlichkeit. Mhm. Und also es ist schon, deswegen müssen wir einfach im Kern erstmal alle anerkennen, dass wir rassistisch sind. Das würde ich mir nämlich von einem Politiker wünschen. Dass die sich hinstellen würden und sagen würden, ey, wir sind im Kern eine rassistische Gesellschaft. Und das müssen wir akzeptieren.
Ein Politiker hat gerade diese Woche was anderes gefordert, Matthias Mittelberg von der CDU. Der hat gesagt, er würde gerne das Staatsangehörigkeitsgesetz ändern und einen Satz hinzufügen, nämlich das Zitat, die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer eine antisemitisch motivierte Handlung vorgenommen hat. Zudem soll im Gesetz ein ausdrücklicher Hinweis verankert werden, dass antisemitisch motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes unvereinbar sind.
Können wir dann viele aus der AfD ausbürgern? Wäre mal eine Gegenfrage. Finde ich an sich per se, also aus dem Kontext heraus, ich würde es nicht auf Antisemitismus beschränken, sondern wenn Leute keinen Bock haben, ein guter Teil der Gesellschaft zu sein, ist es schwierig.
Okay, aber das ist natürlich auch schwer zu definieren.
Es ist sehr, sehr schwierig zu definieren. Ahmad Mansour hat in der Sendung einen guten Satz gesagt, wo Antisemitismus herrscht, kann keine Demokratie herrschen. Aber das Gleiche gilt auch für Rassismus. Das heißt, wenn jemand hierher kommt und Bock hat, irgendwie frauenfeindlich zu sein, ist das halt auch nicht cool. Dass sich Politiker heute hinstellen, solidarisch gegenüber den Jüdinnen und Juden zeigen, ist es wichtig, weil es ist ein Zeichen. Und auf der anderen Seite machen sie es so einfach. Weil was dieser Mensch macht damit, ist, den Antisemitismus komplett zu projizieren auf hierher Geflüchtete. Also so liest sich das für mich. Vielleicht projiziere ich da auch rein, aber für mich ist die CDU eine konservative Partei, die auf der einen Seite die Flüchtlingshilfe geleistet hat, weil Angela Merkel hat das überhaupt erst zugelassen, muss man einfach auch so klar sagen. Also unter einer CDU-Regierung konnten hierher geflüchtete Menschen kommen. Weil wir sagen immer so, die CDU sind böse, aber nicht, dass ich sie wähle oder ich will auch gar nicht jetzt hier Wahlmanagement betreiben, aber unter Angela Merkel sind hier geflüchtete Menschen hergekommen. Das heißt, darf man nicht vergessen. Menschen kommen hierher, aus Ländern oder vor allem Leute, die Asyl suchen, kommen oft aus großem Trauma. Mit großem Trauma herrscht für das Land, was diesen Menschen Schutz geben möchte, große Verantwortung. Man muss diesen Menschen da rausholen. Vielleicht auch manchmal diesen Menschen damit konfrontieren, dass er antisemitisches Gedankengut in sich trägt. Klar, wenn du aus Syrien hierher kommst und Syrien ist mit Israel im Krieg, ist im Krieg. Und du lernst dort in der Schule, Israel hat den Golan annektiert. Und das sind alles scheiß Juden.
Das sind so, ist ein Gebirge, im Norden,
im Norden von Israel. Und ob du das jetzt für richtig oder falsch, maße ich mir gerade gar nicht an. Ich sage nur, das lernst du in Syrien, wenn du in der Schule bist. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland sozusagen und projizierst plötzlich dieses politische Ding, was du von zu Hause kennst, aus diesem Land, in dem du im Krieg bist, da wo die Juden leben, weil dir wird ja nicht in Syrien erzählt, das sind die Israelis, sondern das sind die Juden, Il-Jahud. Projizierst du das, das heißt, du bringst natürlich ein antisemitisches Gedankengut mit. Das darf man nicht wegdenken, es ist so. Das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem, was dann hier getackelt werden muss und nicht mit, guck mal, ihr seid alle scheiße und ihr seid Antisemiten, sondern, okay, habt ihr die Kapazitäten als Politik zu sagen, wir werden den Menschen hier gerecht? Weil wenn nicht, ist es auch schlimm, weil du kannst nicht jemanden aufnehmen und dann sagen, du bist scheiße und wieder wegschmeißen. Das heißt, entweder du sagst, okay, wir haben die Möglichkeiten, hier in Bildung zu investieren, weil wir wollen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und ja, das muss man auch anerkennen, es gibt große Probleme mit Antisemitismus bei Menschen, die hierher kommen, aus verschiedenen Ländern. Und leider vor allem Ländern, die halt islamische Leitkultur haben. Es ist so, das darf man nicht, ich bin dafür jetzt kein Rassist, dass ich das sage.
Es gibt sie aber eben auch bei Deutschen.
Aber es gibt sie halt genauso in der linken, rechten, mittleren Ecke und halt, ey, Entschuldigung, wir haben Politiker, die im Bundestag sitzen, die irgendwie sagen, der Holocaust war ein Vorgeschiss in der Geschichte. Also so, come on. Das ist schwierig, wenn man sozusagen auf muslimischen Antisemitismus mit dem Finger zeigt, muss man sich fragen, warum zeigst du immer mit dem Finger, weil der Finger zeigt von dir weg. Guck dich erstmal selber an und dann tackle andere. Weil, wie gesagt, erst wenn wir anerkennen, was unsere Probleme sind, können wir das vielleicht auch anderen, unsere Prägung, dann können wir das anderen noch mitgeben.
Ja, ich finde auch das Beispiel, was du gerade bringst, mit was man in Syrien lernt und so weiter, das erinnert mich an meinen Eindruck, als ich diese Zeit in Israel verbracht habe, wie präsent Krieg da ist. Ich war so 2014, 15, kurz nach dem inzwischen vorletzten Krieg dort und habe gemerkt, Mann, bin ich naiv aufgewachsen. Also in Europa, wo zu dem Zeitpunkt 60 Jahre Frieden herrschte, ist Krieg nichts, was dich persönlich betrifft oder es ist sehr, sehr viel unwahrscheinlicher. Und dort bin ich in eine Gesellschaft reingekommen, die quasi mit diesem permanenten Gefühl von, ja, es könnte gleich wieder losgehen, lebt. Und ich hatte Freunde, die gesagt haben, ja, wenn man eingezogen wird, dann muss man innerhalb von einer halben Stunde an der Bushaltestelle stehen. Und das war alles so anders. Und deswegen hat mich jetzt der Diskurs, den wir hier zu diesem neu aufgekochten Nahostkonflikt hatten, nochmal sehr, sehr betrübt und zurückgeworfen, weil ich dachte, wie können wir überhaupt darüber urteilen, aus dieser Distanz und aus dem so weit weg sein?
Es ist schwierig. Ich bin nach Israel, meine kleine Schwester wird eingezogen, irgendwann Mitte Juli, so geht ins Militär. Nicht, weil sie Netanyahu-Supporter ist, nicht, weil sie ein böser Zionist ist, nicht, weil sie ein böser Siedler ist oder ein böser Israeli, sondern weil sie einfach in Israel lebt und das ist die Realität der Menschen dort.
Und alle Männer und Frauen.
Und alle Männer und Frauen. Meine kleine Schwester geht für 2 Jahre ins Militär. So, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ja klar, würde ich mir wünschen, es wäre nicht nötig. Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn Israel kein Militär hätte, es heute auch Israel nicht mehr geben würde. Dass ganz viel Ungerechtigkeit passiert gegenüber den Palästinensern, hundertprozentig, das stimmt, das ist so. Nicht nur von Israel, sondern auch von den internen Regierungen, von der Hamas, von allen arabischen Staaten, die drumherum sind. Und leider wird Israel und Palästinenser und die Palästinenser noch schlimmer als die Israelis als Spielball benutzt, als Machtspielball. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig mit anzusehen. Und ich hoffe einfach, dass es sich irgendwann ändern wird. Also es gibt ja jetzt hoffentlich eine neue Regierung, zum ersten Mal mit einer arabischen Partei in der Koalition mit drin. Also die neue Koalition ist verrückt. Von rechtsnational bis konservativ, muslimisch, bis links und feministisch ist alles dabei. Ja. Vielleicht ja ein Leitfaden für die Gesellschaft. Vielleicht muss man so Politik machen.
Ja, gerade
vielleicht musst du jeden repräsentieren. Aber der Diskurs, der hier geführt wird, ist wirklich schwierig. Ich hatte gestern eine Tänzerin, die in meinem Musikvideo mitgespielt hat, gestern wirklich gepostet, Israel is the mother of all evil. So, weil sie hat sich sehr viele Sachen und ich habe ihr geschrieben, tut mir leid, so, ich kann nicht mehr. Ich kann dir nicht mehr folgen, ich kann mir das nicht mehr angucken, weil ich verstehe, dass man es kritisiert und ich verstehe, dass man solidarisch ist mit den Menschen, die leiden im Gazastreifen. So muss man, wenn man human ist, sich das angucken und du denkst dir so, boah, die Armen, also die werden zerbombt, ja, werden sie. Und dennoch ist es nicht so, dass du damit einhernehmen kannst, keine, du darfst nicht damit Holocaust-Relativierung machen. Israel betreibt kein Genozid in Gaza. So, das sind einfach, das sind antisemitische Gedankenstrukturen, die über Jahre sich auch aufgebaut haben. Und da wird ganz, ganz klar eine Sprache benutzt, die sozusagen explizit Israel delegitimiert. Und ja, wenn man das einzige jüdische Land auf der Welt delegitimiert, ist das antisemitisch. Nicht israelkritisch zu sein, ist antisemitisch. Aber jeden Juden in Deutschland damit zu konfrontieren, was Israel macht, das ist antisemitisch. Generell zu sagen, Israel soll nicht existieren oder, weil Palestine should be free, aber nicht from the river to the sea, weil das bedeutet, es gibt kein Israel mehr. Das einzige Land, in dem jüdische Menschen frei und komplett mehrheitlich ihren Glauben auch ausleben können. So, und da muss man sich einfach fragen, was will man sagen, wenn man auf Social Media mitdiskutiert? Weil man dehumanisiert Menschen. Egal, wie man es macht, wenn man sagt, oh, diese armen, alle diese armen kleinen Palästinenser, das ist dehumanisierend. Wenn du einfach alles projizierst und einfach ein Bild postest, oh Mann, böse Israelis. Nee, beschäftige dich mit dem Konflikt. Rede mit Menschen. Es gibt genug JournalistInnen, mit denen man reden kann, die, mit denen man folgen kann, von innen, von Außenperspektive. Aber wenn man sich eine Meinung dazu bildet, muss die einfach auf der einen Seite menschlich empathisch, auf Empathie basieren und B, nicht auf diesem Schwarz-Weiß-Denken, so das sind die Guten, das sind die Bösen. So funktioniert das Leben nicht, so funktioniert auch Politik nicht.
Was rätst du Leuten, die vielleicht nicht mal bereits an diesem Diskurs teilnehmen, sondern eher ganz am Anfang überfordert sind, wo, wenn sie den Nahostkonflikt verstehen wollen, wo sie überhaupt anfangen sollen, weil es so komplex und verworren ist?
Das Ding ist, man kann ihn, glaube ich, nicht verstehen.
Niemand?
Nee, ich glaube, wenn die, stell dir vor, die Politiker würden, die PolitikerInnen würden ihn verstehen, dann würden sie ihn doch lösen. Wäre jetzt mein optimistischer Gedanke. Oder man denkt sich, wow, vielleicht gibt es da wirklich irgendwelche Kräfte, die da gar nicht interessiert sind, dass sich das löst. Weil
okay, ja,
dahinter
das geht jetzt
steckt,
in so eine verschwörungstheoretische Ecke. Ich
nein, find, gar nicht verschwörungstheoretisch.
Also nur weil man etwas versteht, heißt ja noch nicht, dass man auch schon die Lösung kennt.
Aber was ist denn das Verständnis davon? Um dieses Stück Land kämpfen seit Jahrtausenden alle. Das heißt, wer ist daran interessiert? Also, irgendwann war es halt das Oldschool Ägypten, dann waren da die Babylonier, dann waren da die Römer, dann waren da die Griechen, dann waren da das Ottomanische Reich, dann waren da die Engländer, die das Mandat Palästina, es gab ja kein Land Palästina, es war das Mandat Palästina, die haben das sozusagen gehalten. Dann wurde aufgeteilt 1947 von der UN, Ostjerusalem und die Hälfte des Landes, die Hälfte der Westbank war Jordanien, der Gazastreifen war Ägypten, dann gab es 7 Kriege, aber überleg mal, wie viel auch dahinter steckt. Also ja, es gab diese ganzen Kriege, man kann das alles verstehen. Kriege werden natürlich von den Gewinnern auch geschrieben, die Geschichte der Kriege. Jeder hat eine andere Wahrnehmung für Israel. Israel feiert den Unabhängigkeitstag sozusagen, wenn Israel entsteht. Und viele palästinensische Nachkommen der Menschen, die dort gelebt haben, feiern die Nakba. Das heißt, die Nakba ist die große Katastrophe, heißt es für die. Allein da, wie willst du jetzt wissen, was richtig ist? Weil für manche war es eine Katastrophe und für manche war es die größte Erlösung des Lebens. Das heißt, du kannst es nicht nachvollziehen.
Und hast du, Daniel und vielleicht auch deine Familie, deine Schwester, die da jetzt bald eingezogen wird, habt ihr Hoffnung auf eine Lösung oder glaubt ihr da schon gar nicht mehr dran?
Ich hab ja, keine Hoffnung, nee. Glaube ich nicht. Ich habe auch keine Hoffnung, dass generell, also ich habe, wie gesagt, ich habe ja so einen leicht misanthropischen Anteil in mir und sobald ich mir, umso mehr ich mich mit Menschen und dem Menschen und der Geschichte der Menschheit befasse, also was soll man denn da für Hoffnung haben?
Naja, also du bist ja hier eigentlich relativ optimistisch reingekommen
ja?
Und hast auch gesagt, wie Kunst, Medien einen Beitrag leisten können.
Vielleicht kann ein Computer die Lösung errechnen. Vielleicht gibt es irgendwann AI und die AI kann uns erzählen, wie Israelis und Palästinenser auf diesem Stück Land friedlich miteinander leben können. Aber ich glaube, dass Menschen, aus Menschenhand wird das nicht möglich sein, weil da einfach zu viel Trauma drin steckt, zu viel Blut schon geflossen ist, als dass die Menschen einfach jetzt aufstehen und sagen so, ey, wisst ihr was, ja, ich guck dir in die Augen, du bist einfach nur ein Mensch. Weil das kannst du in dem Augenblick, in dem du frei bist. Deswegen gucken wir mit unserer westlichen Brille der Freiheit, der modernen Gesellschaft, gucken wir gerne auf Konflikte und sagen, es ist doch gar nicht so schwer. Die sollen sich doch einfach nur die Hand geben. Und so können wir urteilen, weil wir beide sitzen hier am Schlesi so. Wir können das, wir dürfen das. Und es ist ein krasses Privileg. Und wir können darauf aufmerksam machen. Wir können Hilfestellung leisten. Wir können versuchen, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber nicht du, nicht ich werden eine Lösung dieses Konfliktes herbeirufen. Deswegen auch die Diskurse auf Social Media. Wozu macht man das? Meint ihr, das bringt irgendjemanden näher zum Frieden? So, das ist, man muss sich, finde ich, einfach immer überlegen, was man in die Welt setzt. Macht man es für sich, weil man sich gerade profilieren möchte, oder macht man es wirklich, weil es einem um etwas geht? Und wenn es dir darum geht, go there. Bald ist wieder offen. Bald sind die Menschen geimpft. Fliegt nach Israel. Guckt euch das an. Geht nach Tel Aviv, geht nach Jerusalem, geht aber auch nach Ramallah, geht in die Westbank. Gaza ist schwierig aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen, aber kann man, glaube ich, auch machen. Also ich kann das nicht. Aber ich war auch schon in der Westbank so. Ich habe auch Freunde, ich habe palästinensische Freunde in Israel, ich habe arabische Freunde in Israel. So. Es gibt auch viel Gutes, was man sich angucken kann. Zusammenleben, Koexistenz, gibt es viel. Und dann, ja, kann man sich eine Meinung bilden. Und ja, man kann pro-Palästina sein und pro-palästinensisch und palästinensisch solidarisch sein, ohne antisemitisches Gedankengut zu tragen, auch ohne Israel zu delegitimisieren. Und das sollte das Ziel sein, wenn man sich einer Kampagne für palästinensische Rechte anschließt, sollte man A, gucken, von wem die finanziert ist, und B, dass man damit nicht systemischen Antisemitismus befeuert. Genau, puh, das war jetzt etwas viel, aber ja.
Ja, vielleicht kommen wir auch von dem Thema nochmal weg.
Ja.
Ne, weil, also ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen, bin aber auch immer ein bisschen überfordert mit dem Diskurs. Also, aber ich glaube, wir haben auch genau dargestellt, warum das so ist.
Absolut.
Wie viele Daniels gibt es eigentlich?
Oh, nur einen zum Glück.
Puh. Weil, ne, wir haben jetzt über verschiedene kulturelle Identitäten gesprochen, wir haben über den, was wir noch machen können, ist den Schauspieler Daniel zum Beispiel. Ja. Ne, dann gibt es den Freitag-Nacht-Schuss, es gibt den Musiker Daniel. Und beim Schauspieler Daniel habe ich mich gefragt, oder ich habe gedacht, ich würde so gerne mit dir dieses Thema besprechen, was mir aus Schauspielkreisen gerade immer wieder begegnet, dass es offenbar das Identitätsthema natürlich auch dort reinschwappt, in Castings schwappt. Und zum Beispiel gibt es auf der einen Seite die ein paar junge, blonde, blauäugige Schauspielende, die sagen, oh, ich will einfach nicht mehr als der Nazi besetzt werden. Und andere, die sagen, ich habe einen dunklen Teint und dunkle Locken, aber kann keinen Türken mehr spielen, weil ich nicht türkisch bin und werde so nicht mehr besetzt. Und so. Also dieses ganze Thema, dürfen nur Schwule, Schwule spielen, dürfen nur Juden, Juden spielen, so wie du auch oft jüdisch besetzt wirst zum Beispiel. Beschäftigt dich das? Wie betrifft dich das vielleicht auch, wenn du zu Castings gehst?
Gute Frage. Naja, einer unserer prominentesten Juden, Marcel Reich-Ranitzky, wurde von Matthias Schweighöfer gespielt. Das war jetzt aber auch schon vor 10 Jahren. Ob das nochmal so passieren würde, keine Ahnung. Er hat das übrigens sehr gut gemacht. Da war ich zum einen der ersten Male total begeistert von ihm.
Von Schweighöfer.
Ja. Also als Schauspieler. Ich finde, der macht auch viele coole Sachen, aber da war ich explizit begeistert. Und manche Sachen macht er, die auch nicht so cool sind. Ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken. Ich weiß, ich kriege manchmal, zum Beispiel, ich war in einem großen amerikanischen Casting für eine riesengroße Rolle in einer großen amerikanischen Serie und habe es nicht bekommen, weil Daniel, we're so sorry, we wish you were Jewish. Und ich so, I am, well, you don't look it.
Okay, krass.
Ja. Das heißt, natürlich befeuert Film Klischees und will Klischees befeuern. Auf der anderen Seite will Film Klischees auch auflösen. Jetzt kommt es auch an, über welche Art von Film und Fernsehen wir sprechen. Sprechen wir über den verstaubten Vorabend des Öffentlich-Rechtlichen? Da muss ganz viel getan werden. Also da muss man überhaupt erstmal anfangen, divers zu besetzen, auch vielleicht Frauenbilder zu instruieren, die nicht nur zu Hause sind. Da fangen wir an, da kommen wir gerade her. Das heißt, der Diskurs ist wichtig und gut, den wir gerade führen, aber da muss man auch wieder anerkennen, wie mit der Gesellschaft, es muss sich generell mit der Gesellschaft was tun, weil wir können ja nur das Abbild der Gesellschaft geben. Und natürlich ist es wichtig, zum Beispiel mehr Menschen mit Migrationshintergrund Rollen zu geben, die nicht darauf reduziert sind, dass sie Menschen mit Migrationshintergrund sind. Das heißt, wenn ich eine Rolle annehme und die ist jüdisch, dann ich würde die Rolle nicht annehmen, wenn das Hauptziel der Rolle ist, zu zeigen, dass die Rolle jüdisch ist. Dann interessiert mich die Rolle nicht.
Oder irgendwelche Klischees erfüllt.
Genau,
nichts
dann,
darüber hinaus.
Also ich habe einmal einen Israeli gespielt, oder zweimal habe ich einen Israeli gespielt. Ich habe die jüdische Rolle per se noch gar nicht so gehabt, weil genauso wie wenn man eine schwule Rolle spielen würde. Was bedeutet das denn? Also sagen wir mal, ich war in einem Casting und da wurde gesagt, so ja, Daniel, ich kam rein, ich wusste, die Rolle ist schwul und dann habe ich das gespielt und dann meinte der Regisseur, hast du nicht gelesen? Und ich so, was denn? Ja, die Rolle ist schwul. Und ich so, ja? Und er so, das hast du aber nicht gespielt. Und dann war ich so, wie spielt man das denn? Spiel mal schwul. Und dann war mir ganz klar, was gewollt ist. Und sowas auf sowas habe ich keinen Bock. Sowas mache ich nicht mit. Also so, egal. Sowas finde ich falsch.
Das erinnert mich gerade voll an die Diskussion, die es letztes Jahr um den Netflix-Film The Prom gab. Darin spielt James Corden, der selbst heterosexuell ist, einen schwulen Broadway-Künstler und erfüllt dabei so ziemlich alle platten Klischees, die einem dazu einfallen könnten. Viele ZuschauerInnen empfanden das als beleidigend. Auch die queere ARD-Serie All You Need über 4 schwule Männer wurde kritisiert, weil alle 4 Hauptdarsteller hetero sind. Der homosexuelle Regisseur der Serie verteidigte das aber. Die Sexualität seiner Schauspieler sei für ihn eben nicht Priorität gewesen. Die einen sagen also, das ist doch gerade der Sinn von Schauspiel, dass die KünstlerInnen in jegliche Rolle schlüpfen können. Die anderen finden hingegen, dass zur Repräsentanz aber auch gehört, nicht nur diversere Rollen und Geschichten zu erschaffen, sondern diese auch diverser zu besetzen. Zumal Schauspielende, die Minderheiten angehören, oft eh schon im Markt benachteiligt sind. Etwa, weil sie eine Behinderung oder eine nicht weiße Hautfarbe haben. Wie seht denn ihr das?
Ja, der Diskurs ist, wie gesagt, der ist wichtig. Und ich finde es gut, dass wir ihn führen, weil Film muss diverser werden, weil Film hat die Möglichkeit, den Leuten ein Normativ zu zeigen. Das ist halt normal, dass Menschen mit Migrationshintergrund und egal welche Hautfarbe alles sein können. Sie können auch Axel heißen. Mhm. So, und müssen halt nicht, es muss nicht jeder, der nicht weiß, ist Murat heißen. Jeder, der Locken hat. Vielleicht ist er Italiener, vielleicht ist er Kroate, oder vielleicht ist er Bosnier, oder vielleicht ist er aus Jugoslawien, oder vielleicht ist er auch aus Deutschland und hat schwarze Haare und Locken. Vielleicht ist er rein deutsch. Und diese Normative gilt es auf jeden Fall aufzubrechen im Film. Aber ob jetzt nur noch Juden Juden spielen dürfen, also das glaube ich, finde ich nicht.
Mhm. Was ist denn mit Bösewichten? Und jetzt ist es auch schlimm, das jetzt direkt nach deinem Satz zu sagen, aber so ist gar nicht gemeint, sondern ich habe gehört, dass du unheimlich gerne Bösewichte spielen willst. Warum?
Weil du einen Menschen spielst, der normalerweise glaubt, er macht das richtig, was er macht. Aber er ist losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen und geht nur noch nach Leitinstinkten. Das heißt, wenn jemand mordet oder wenn jemand soziopathisch krank ist, geht er ja nach dem Gewissen, dass er es mit Richtigkeit tut, jetzt jemandem übel anzutun. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache im Kopf, mit der man sich dann auseinandersetzt. Generell mit Gewalt in einem gewaltfreien Raum. Also als ich das erste Mal, eine amerikanische Action-Serie gedreht und ich habe einen israelischen Drogendealer-Boss gespielt. Und wir haben in Zagreb gedreht und ich kam an und die Stunt-Leute waren so, hast du schon mal geschossen? Und ich so, ja, am Schießstand irgendwie. So, ja, okay, hier ist AK-47. Mhm. Wir gehen jetzt in die Halle und da sind Puppen und auf die eine Puppe, die lacht, nicht feuern, auf die weint, auf die feuern. Und dann habe ich angefangen zu schießen und da war echte Munition drin und diese Puppen sind einfach so.
Krass.
Und es war richtig crazy. Ich war so, wow. Vorher noch nie die Macht von Waffen so verstanden. Und am Anfang hatte ich den Respekt. Dieser Respekt hat noch 2 Tage gehalten. Und nach dem Tag 3 liefen wir alle, da hatten wir Platzpatronen schon drin, liefen wir alle rum und haben halt gefeuert wie kleine Kinder, weil es war halt krass. Und was es mit der Psyche macht, ist crazy. Auf jemanden zu zielen, mit einer falschen Pistole abzudrücken, ist am Anfang eine krasse Überwindung. Und nach 2 Mal gar nicht mehr. Und das sind so Sachen, da lernst du sehr, sehr viel über die menschliche Psyche, wenn du in die Abgründe gehst. Weil da, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, der Mensch hat sehr viele Abgründe und wir versuchen oft, die zu übermalen, überschminken, überfiltern auf Instagram. Was das damit macht, ist, dass die Abgründe größer werden. Und mir hilft es vielleicht auch zum Teil, sich mit meinen Abgründen auseinanderzusetzen, aber es macht mir großen Spaß, weil diese Heldenkultur, die wir auch als Leitkultur empfinden, dieses amerikanische so, und dann kommt halt der große, tolle, weiße Mann und rettet dich, finde ich boring.
Wer ist ein Bösewicht in der Filmgeschichte, den du gerne gespielt hättest?
Javier Bardems Bond-Bösewicht. So. Oh. Aber auch Javier Bardem in Beautiful. Generell Javier Bardem in alles.
Warum? Was macht den so faszinierend? Also nicht den Schauspieler, sondern die Rolle da so faszinierend. Sind das dann die Abgründe, dass die so speziell sind? Oder?
Nee, du kannst einfach in ihn rein. Du siehst ihn und du siehst, wie er unter seinem eigenen Hass leidet. Und trotzdem macht das mit all seiner Richtigkeit. Und es gibt einfach so viele Komplexität in der Rolle und so viel Tiefsinnigkeit, dass du dir selber, dieser Mensch muss dann nicht mehr erklären, warum er gut ist. Weil die Guten müssen im Film immer erklären, warum sie gut sind. Sie müssen immer zeigen, warum sie gut sind. Die Bösen sind einfach böse. Mhm. Und das ist so, so spannend, weil du gibst dem Publikum dadurch die Möglichkeit, finde ich, den Bösewicht oft viel, viel eigener wahrzunehmen. Weil der gute Held muss sich präsentieren.
Das ist eindimensionaler oft, ne?
Ja.
Und wenn du sowas spielst, wie kommst du da wieder raus? Also wie kommst du zum Beispiel wieder raus aus dem Gefühl, dass du gerade beschreibst von, okay, ich knall euch alle ab?
Sport, kurz irgendwie Aggression rauslassen, so, weil es staut ja auch sowas auf. Also mit dem Boxen, früher war es so nach dem Dreh, wenn ich sowas gedreht habe, gehe ich danach immer boxen. Einfach es raus auf den Sack und dann ist es weg aus dem Körper.
Ja. Okay, das speichert sich. Weil ich musste nochmal dran denken, dass wenn du dann auch so am Set campst und dich dem so Tage und Wochen lang hingibst, dann ist man ja wahrscheinlich irgendwann völlig übermannt und rollt von der Rolle, die man nur rein und raus
spielt. Ja, du weißt einfach, dass du spielst. Du darfst ja nie vergessen. Ja. Also ich bin nicht so Method-Acting-mäßig unterwegs. Ich weiß, ich spiele immer. Ich gebe da nie die Kontrolle. Ich gebe sehr viel Kontrolle ab im Leben, gerne auch. Aber im Spiel ist es einfach fucking gefährlich. Also du kannst halt Leute verletzen. Und wir spielen. Das heißt Schauspiel. Es ist nicht Leben retten, es ist Spielen.
Wollen wir zum Schluss noch kurz über Rihanna reden?
Rihanna?
Ja, weil ja? Du hast im Fragebogen von ihr geschwärmt.
Ja, nicht nur von ihr.
Nicht nur von ihr, genau. Das fand ich nämlich ganz interessant, dass du so einen Couple-Crush hast.
Oh. Ja, aber du kennst doch dieses Video.
Ja, ja, klar. Also wir müssen kurz sagen, es ist, wie heißt der Song nochmal?
We found our love in a hopeless place. Mhm. Ein sehr, sehr nerviger Song, aber dieses Video, du siehst sie und denkst dir nur so, oh, ich will mit denen hängen, ich will den ganzen Tag mit den beiden hängen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber auch wunderschöner Mann, sie eine wunderschöne Frau und beide wirken einfach nach vollem Hedonismus, Lebenslust, also klar, sie streiten sich am Ende
also,
und so.
Also sie spielen ein Paar, das so voll irgendwie so ein, ja,
in
wie du sagst, hedonistisches genau. Leben führt. Und ja.
Aber einfach so wundervoll sexuell miteinander sind und ich finde, es ist so schade, dass wir ganz oft so sexuelle Energien finden, entweder total exponiert statt im Fernsehen oder in
wie
der
so
Kunst.
Mit Ansage?
Genau,
mit
Ansage. Das wird jetzt sexy. Aber generell sehen wir sehr, sehr selten, so Leitthemen wie Sex und Tod sind kaum, werden nicht behandelt. So, weil es wird behandelt, Sexualität per se wird behandelt. Oder was bedeutet das LGBTQA?
Ja, wenn dann wie immer mit so einem Flatterband.
Genau,
ne?
Guck mal, das ist das und das ist heterosexueller Sex und das ist homosexueller Sex und das ist die Trans-Community und alles ist so...
Fein, sauber, in so Schubladen.
So, aber was ist mit keine Ahnung, Leute, die auf einer Party auf dem Klo bumsen wollen, so? Warum ist das schlecht, ist das gut oder warum wird darüber nicht gesprochen? Warum generell in Deutschland, Sex ist ja auch noch immer noch so ein bisschen so, darüber sprechen wir nicht so gerne. Und ich fand dieses Video einfach immer so, ich war so, boah, ey, mit den beiden jetzt einfach, wirklich, es war mein Traum, einfach mit den beiden im Bett zu liegen und einfach eine wundervolle Zeit zu haben, ich glaube, die hätte ich gehabt. Ey, yo, Rihanna und Typ, dessen Namen ich nicht weiß. So.
Wenn ihr das hier hört.
Mein Instagram ist @DanielDonsky, so meldet euch mal.
Ey, aber damit bist du ja auch, also du versuchst es ja auch ein bisschen zu brechen, dieses nicht über Sex reden, weil man hört dich schon so, ja, ein Dreier hat dich schon mal. Aber dann hast du auch nicht mehr erzählt.
Ach so, nee, das eine Musikvideo, was für mich da war, auch, das hat mit dem Dreier geändert. Dann,
ach so, so redest du dich jetzt raus. Das war also einfach inszeniert.
Nee, ich hatte nicht nur einen Dreier in meinem Leben. Ich finde Sex mit, ich finde das was Wunderschönes, wenn man sich das erleben lässt, was man erleben möchte. Und dadurch, dass ich wirklich in Berlin, glaube ich, auch viel, ich war in der Feierszene auch und so, und auch viel beim Reisen und auch viel an verschiedenen Sets auf der Welt. Ja, ich lasse mich gerne hinreißen zu sexuellen Erkundungen aller möglichen Art. Und ich finde das was Wunderschönes, weil es ist was so, wenn man es halt nicht als, ich bumse, sieht, sondern Menschen kennenlernen über sexuelle Erlebnisse, ohne Scham davor zu haben, dass man sexuell sein möchte, es ist was Wunderschönes. Man lernt Menschen nochmal ganz neu kennen, so nackt. Und mit einem, wenn du jemanden anfasst, aber halt nicht mit, sondern mit wirklich Intimität.
Mit einer Sinnlichkeit.
Ja, so, mit einer Sinnlichkeit. Ja. Das ist was so Schönes. So Sex ist was so Schönes einfach. Wenn es schöner Sex ist. Oder es kann auch brutal sein, dann kann es auch schön sein immer noch, wenn beide das so wollen.
Oder alle drei.
Oder alle drei. Oder alle vier.
Oh Gott. Okay, das ist doch schön. Jetzt haben wir bei den Leuten zum Ende hin das Kopfkino angemacht.
Absolut.
Und können sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid durch den schwierigen Nahostteil durchgekommen und mit Sex
und
am Ende
Sex
belohnt
aussteigen.
Werden. Genau. Daniel, vielen Dank.
Ich
das
danke
war eine
dir.
Gute Stunde.
Dankeschön.
Und hat sehr Spaß gemacht.
Danke dir.
Okay, ja gut. Ich liebe solche Kurven.
Das war eine gute Stunde mit Daniel Donskoy und ich hoffe, ihr nehmt daraus jetzt alle so einen richtig schönen Rihanna-Ohrwurm mit. Naja, und dann natürlich den Impuls, mal in Daniels Sachen reinzugucken. Freitagnacht-Juice hat mir echt gut gefallen. Das gibt's in der ARD-Mediathek. Und auch seine aktuelle Serie Schlafschafe im ZDF über eine Familie, in der Daniels Partnerin auf einmal an Corona-Verschwörungstheorien glaubt, ist wirklich packend. Dazu sind wir im Gespräch jetzt gar nicht mehr gekommen. Und genau das hat mich in den letzten Tagen auch irgendwie noch beschäftigt. Nach der letzten guten Stunde mit Caroline Kebekus kam richtig viel positives Feedback von euch, weil, glaube ich, auch echt viele überrascht waren, sie so ausführlich und so ungewohnt ernst zum Thema Kirche reden zu hören. Darüber habe ich mich echt gefreut. Und in dieser Folge ging es jetzt mit Daniel ja intensiv um Jüdinnen und Juden in Deutschland und um den Nahostkonflikt. Und auch das sind Themen, die ich echt wichtig und sehr, ja, Deutschland 3000-mäßig finde und für die man sich halt auch Zeit nehmen muss. Zugleich hatte ich dann aber so ein bisschen das Gefühl, Daniel selbst und seinen ganzen Projekten gar nicht mehr richtig gerecht zu werden. Daher die Frage an euch, hättet ihr euch hier weniger Politik und mehr Persönliches gewünscht? Oder ist diese Mischung eben am Ende doch genau das, was diesen Podcast für euch ausmacht und den vielleicht auch von anderen Interviewformaten abhebt? Ich freue mich, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis in 2 Wochen. Ich freue mich.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.